Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Telefon klingelt. Die Polizei ist dran, angeblich.
Wir haben Rumänen verhaftet, die haben ihren Namen, ihre Adresse, ihre Telefonnummer dabei und die haben auch ziemlich viel über ihre Finanzen.
Der Beamte warnt sie. Betrüger haben es auf ihr Erspartes abgesehen.
Sie haben ja auch ein Giro dort, ne? Ich gebe Ihnen eine Garantie, wenn Sie da kein Geld abheben, ist es in 1-2 Tagen weg.
Wenn Sie Ihr Erspartes jetzt retten wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Sie müssen es der Polizei übergeben. Der Haken: Wer den Anweisungen der Anrufer folgt, der sieht sein Geld nie wieder. Sie sind die Betrüger. Und sie locken vor allem älteren Menschen Hunderttausende Euro aus der Tasche. Der Anrufer, den Sie gerade gehört haben, wurde schon vor ein paar Jahren von einem Spiegeljournalisten aufgenommen. Doch auch in Österreich ist gerade eine Bande falscher Polizisten aktiv. Und die sind so professionell organisiert wie noch nie. Mit welchen Tricks die Betrüger vorgehen, warum es so schwer ist, sie zu erwischen und wie man sich schützen kann, das erklärt mein Kollege Jan-Michael Machert vom Standard. Jan, diese falschen Polizisten, die rufen also bei älteren Leuten an. Fangen wir mal ganz von vorn an. Wie kommen sie überhaupt zu ihren potenziellen Opfern und wie gelangen sie da an die Nummern? Wer ist da gefährdet?
Ja, also es ist eigentlich ganz simpel. Die Hintermänner bzw. die Leute, die das machen, machen nichts anderes wie auf herold.at gehen und suchen sich explizit ältere Namen aus.
Also eher Hannelore und nicht Kevin.
Genau so ist es. Also vor allem eher Frauen bzw. Frauen, die Siegelinde heißen, also die zum Beispiel einfach einen Namen haben, der nicht mehr gängig ist und der, sage ich jetzt mal so in den 40er, 50er Jahren zum Beispiel, eher gängig war. Das andere ist, dass sie sich selbst auch echte Polizeinamen aussuchen, nämlich von Bezirksstellen. Also sprich, die Recherche ist simpel, aber doch nicht so schlecht.
Ah, also wenn die Leute dann googeln, mich hat der Inspektor Bertram aus Gumpoldskirchen angerufen, dann findet man den auch wirklich.
Genau, in den meisten Fällen, sagen wir es mal so. Also es gibt auch schon Namen, die dann nicht stimmen, aber sie suchen sich auch explizit, also sind professioneller geworden über die Zeit, sie suchen sich wirklich Namen aus, die es gibt.
Dann sagen wir also, die Täter gelangen jetzt an die Nummer von der Frau Sieglinde. Wie läuft dann so ein Telefonat in der Regel ab?
Es ist so, dass man jetzt sehr grob sagen kann, immer ist das Geld von der Siegelinde in Gefahr. Ich glaube, so kann man es einmal grob zusammenfassen und dann gibt es total unterschiedliche Geschichten. Also es kann sein, dass erzählt wird, dass es kriminelle Bankbeamte gibt und sie müssten jetzt das Geld auf Fingerabdrücke kontrollieren. Also es sind jetzt keine wahnsinnig ausgeklügelten Geschichten, muss man sagen. Manchmal sagen sie auch, es gab Diebstähle in letzter Zeit in der Umgebung und das Wohnhaus oder das Haus, je nachdem, wo die Siegelinde wohnt, sei betroffen und sie soll jetzt quasi ihr Geld und Wertgegenstände hergeben, damit die Polizei das sichern kann. Und ich sage jetzt, eine ziemlich löcherige Geschichte, also eine durchschaubare Geschichte womöglich, oder man könnte sie zumindest hinterfragen, aber das, was diese falschen Polizisten oder Trickser machen am Telefon, ist, dass sie A, immer sagen, bleiben Sie in der Leitung, dann üben Sie auch oft Druck aus, also Sie sind oft auch sehr harsch, also Sie geben sich da nicht nur als Polizisten aus, sondern eben auch als Bankmitarbeiter, reichen dann oft das Telefon weiter oder halt auch als Justizmitarbeiter. Weil sie wissen, dass gerade ältere Leute da vielleicht noch ein bisschen mehr Ehrfurcht haben. Oh Gott, mein Geld ist vielleicht wirklich in Gefahr, und üben halt wirklich Druck aus auf die Personen, um einmal zu erklären, wie viel Vermögen haben sie. Weil danach gehen diese Kriminellen, machen das nicht für 10.000 Euro, sondern ab höheren Beträgen vor allem, und probieren dann, diese Person recht schnell dazu zu bringen, eben das Geld abzuheben, und bestellen sogar ein Taxi zur besagten Bank, wo die Person dann das Geld abheben soll.
Dann nehmen wir jetzt mal an, die Frau Sieglinde sagt, okay, ich komme, ich hole meine 40.000 Euro vom Konto. Wie geht's dann weiter?
Also es ist dann oft so, dass am Telefon gesagt wird, okay, da steht eh schon zufälligerweise ein Polizeibeamter eh in der Nähe, der dann das Geld abholt. Das Spannende ist, dass dieser Polizeibeamte, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dann einen Polizeiausweis herzeigt, der fingiert ist und meistens in Zivilkleidung kommt. Auch da könnte man denken, eher durchschaubar.
Der kommt auch,
genau, der kommt nicht mit einem Polizeiauto, oder jetzt, die kommen auch nicht zu dritt oder so, sondern kommt dann eine Person. Oder es kann auch passieren, dass eben ein Taxi gerufen wird, dass sie sagen, okay, bitte gehen Sie Ihr Geld abheben. Das passiert dann manchmal bei mehreren Banken. Das kann sich auch über Wochen ziehen, immer wieder, dass da immer wieder angerufen wird und dass man immer wieder probiert, noch mehr Geld zu lukrieren, und das ist auch ziemlich erfolgreich. Und dass dann eben dort dann in der Nähe ein Abholer steht, natürlich auch rein zufällig, der dann das Geld entgegennimmt und meistens eigentlich in die Hosentasche steckt und abzieht. Und wie wir jetzt sehen oder immer öfter sehen, funktioniert das A ganz gut und B, dass die älteren Frauen erst dann merken, dass da was fishy ist, wenn der fingierte Polizist dann abzieht.
Das klingt nach einer so unglaublich dreisten Masche. Da fragt man sich spontan ja, fallen da wirklich so viele Leute drauf rein?
Ja, absolut. Also mir war das ehrlich gesagt auch nicht bewusst vor dieser Recherche. Also wir haben jetzt vor kurzem einfach Zugriff bekommen auf einen riesengroßen Akt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also wir haben es nicht von dort bekommen, sondern von einer anderen Quelle. Aber dort hat allein ein Verfahren 250 Opfer seit 2019, was wirklich nicht so wenig ist, und einen Schaden von 12 Millionen Euro mindestens, weil, und auch das betont die WKStA auf Nachfrage, die Dunkelziffer viel, viel höher ist, weil so ein Coup, den diese falschen Polizisten da landen, einfach für die älteren Damen sehr mit Scham behaftet ist und eben teilweise die Opfer auch gar nicht wissen, dass sie wirklich gerade betrogen wurden.
Das heißt, die glauben, ihr Geld ist sicher bei der Polizei verwahrt.
Genau.
Wahnsinn. Und wie sind die Ermittler an diese ganzen Informationen da gekommen?
Weil es zum Glück oft nicht funktioniert oder funktioniert, aber die Polizisten zum Beispiel Opfertelefone abhören, wenn vor allem immer öfter angerufen wird. Also es gibt ja tatsächlich Fälle, wo sich das wirklich über Wochen zieht, wo einmal, sage ich mal, 80.000 Euro abgenommen werden und dann ruft man wieder an, weil diese Polizeitrickser natürlich sehr genau fragen, wie viel Vermögen hat diese Person, und die wissen dann oft, okay, da ist noch mehr und das können wir noch holen, oder die besitzt Wertgegenstände. Das wissen sie zum Beispiel auch oft von Besuchen, weil die Damen lassen auch leider Gottes oft die Polizisten in ihre Wohnung, und ich meine, auch da kann man ziemlich viel sehen, was eine Person so besitzt. Und dann ist es oft gelungen, über diese Abhöraktionen, und wenn man dann das Opfer auch instruiert, eben dann einmal mitzumachen und dann zu sagen, okay, dann gehen Sie Geld abheben und wir schauen, wer diese Leute sind, dass man dann diese Leute dingfest macht und verhaftet. Und dann ist es oft so, das sehen wir im Akt sehr stark, dass diese Leute dann recht geständig sind und dann eigentlich sehr früh und sehr schnell ausgepackt haben im großen Stil, was da läuft.
Jetzt klingt das ja nach einer Masche, wo man extrem viele Beteiligte braucht. Von der Recherche über die Anrufe bis zu dem vermeintlichen Polizisten, der dann zufällig in der Nähe ist. Wie läuft das ab und wer steckt da dahinter?
Ja, also es ist so, dass dafür ein eigenes Callcenter in Istanbul eingerichtet wurde, wie wir mittlerweile wissen. Und die WKStA geht davon aus, und es deutet sehr, sehr viel darauf hin, auch aufgrund der Einvernahmen, dass ein Mann namens Mehmet Kerim I, ein eigentlich in Dornbirn geborener türkischstämmiger, da die Fäden ziehen dürfte. Der hat sich quasi, kann man sagen, in Istanbul selbstständig gemacht mit diesen Polizeitricksern. Und man kann sich das sehr professionell vorstellen. Also das ist ein Callcenter mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also Telefonistinnen und Telefonisten, die mit Computern und Headsets ausgestattet dann nichts anderes machen, als nach Bezirken suchen. Also es wird auch sehr, sehr klar beschrieben. In der Früh trifft man sich, dann werden Bezirke ausgesucht, die werden dann abtelefoniert, nämlich genauso eben über Herold. Da sucht man sich halt, sage ich jetzt mal in Hitzing beispielsweise, sucht man sich dann halt einige Personen aus, die ins Namensschema passen. Dann ruft man die halt an. Im Herold sieht man ja manchmal auch die Adresse, weiß man auch schon, wo die Person wohnt. Und dann ruft man eben auch mit einer verfälschten Nummer an, jetzt grob gesagt. Also da gibt es eigene Programme dafür, die eine Nummer anzeigen am Telefon des Opfers, die in Wahrheit, wenn das Opfer zurückruft, ins Nichts führt oder halt wo völlig anders hin. Und es ist dann so, dass einerseits das gemacht wird, also die Telefonistinnen und Telefonisten klappern die einzelnen Namen ab. Wenn es Aussicht auf Vermögen gibt, dann übernimmt meistens der Chef, eben Mehmet Kerim I, wird immer erzählt. Und dann gibt es in Wien, die werden auch rekrutiert, eigene Abholer, die machen nichts anderes als im Auto sitzen und auf Telefonate warten oder auf Anrufe warten. Und wenn Mehmet Kerim I quasi das Go gibt, dann fährt man quasi zu der Adresse oder fährt auch zu den Adressen der Banken und heimst quasi das Geld ein und bekommt Provision dafür.
Wer ist jetzt dieser Mehmet Kerim I, der da offenbar der Kopf einer riesigen Bande geworden ist?
Ja, der ist schon auffällig gewesen in Österreich, weil er mal bei einer ziemlich dubiosen Autofirma sich angeblich bereichert hat. Das sagen auch Ehemalige von dort aus, also dürfte schon im kriminellen Milieu in Wien ziemlich aktiv gewesen sein. Und hat sich dann recht schnell abgesetzt in die Türkei, wahrscheinlich auch wohl wissend, dass er einen türkischen Pass besitzt und die türkischen Behörden ihn nicht ausliefern werden. Und hat dann eigentlich recht schnell, also man sagt vor 7 Jahren circa, vor 7, 8 Jahren, dieses Callcenter aufgebaut, auch sehr bewusst, damit er mit falschen Polizisten angeblich oder mutmaßlich Geld machen kann. Und das dürfte ganz gut laufen, auch für ihn, also nicht nur zahlenmäßig in Wien, weil wir reden da allein nur von Wien, vorwiegend würde ich jetzt einmal sagen, was diese Zahlen anbelangt, also diese 250 Opfer und 12 Millionen betrifft weniger dann die anderen Bundesländer, aber ihm selbst dürfte es auch ganz gut gehen, weil er angeblich, das sagen mehrere Leute aus, die bei ihm gearbeitet haben oder für ihn gearbeitet haben, dass er in einem reichen Viertel in Istanbul lebt, in einer Villa mit Pool, mit einem ziemlich stark bestückten Fuhrpark, so Cadillac und so weiter, angeblich auch mit seinem Vermögen ziemlich protzt und auch ein ziemlich gefährlicher Typ sein dürfte, ständig mit geladener Schusswaffe unterwegs sei und immer mit ziemlich viel Geld und angeblich auch zu, sag ich jetzt mal, so guten Kontakten zur Polizei verfügt, zur türkischen, dass Leute, die ihn kennen, aussagen, dass er die Polizei schmiert, also dass er offenbar mit der Polizei auch ganz gut zusammenarbeitet, was man wahrscheinlich als, sage ich mal, so offen Krimineller wahrscheinlich auch braucht. Und es ist halt so, dass eigentlich ziemlich viel Angst auch herrscht in Wien von Ehemaligen, weil Mehmet Kerem I auch offenbar jemand ist, der, sage ich mal, dem Kokain und dem Alkohol nicht so abgeneigt ist und auch ein ziemlich gefährlicher, handgreiflicher Typ sein dürfte und der auch ehemaligen Mitarbeitern damit gedroht hat, dass ihnen was passieren könnte, wenn sie sich quasi von ihm distanzieren wollen.
Du hast jetzt die Leute in Wien schon angesprochen. Wer sind denn die, die dann hier als falsche Polizisten tatsächlich das Geld und die Wertgegenstände einsammeln gehen?
Ja, das ist eigentlich recht unterschiedlich. Die machen das auch aus komplett unterschiedlichen Motiven. Also in erster Linie geht es ums Geld, aber da ist genauso dabei der Kfz-Lehrling ohne Job oder halt schon Leute, die schon in der Kriminalität schon ein bisschen länger unterwegs sind, aber halt was anderes gemacht haben. Aber ich sage mal so, die Marge ist eigentlich nicht so schlecht. Wenn man sich so ein bisschen den Akt durchliest, hat man so eine Spanne von 10-25% von der Summe, die eingenommen wird. Also vor allem als Abholer dürfte man recht gut verdienen, wenn man gut verhandelt, weil natürlich die Chance, dass man auffliegt, recht groß ist, weil es funktioniert ja auch nicht immer. Aber da dürfte es so bis zu 25% geben und es ist bei manchen Einkünften, die sie haben, die so in die doch ein paar 100.000 Euro gehen, dann gar nicht so schlecht. Und wir reden da halt wirklich von Leuten, die im Leben jetzt nicht so Fuß gefasst haben, jobmäßig, die sich teilweise ihre Drogensucht damit irgendwie finanzieren wollen oder die so ganz absurde Dinge, also sich einfach die Zähne machen lassen wollen in der Türkei und sie denken, okay, das mache ich jetzt schnell, bin ein bisschen Telefonist und geht schon. Also das ist total unterschiedlich, aber ich würde schon sagen, ein ziemlich eher düsteres Milieu. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Jetzt wissen wir, diese Masche wird seit vielen Jahren abgespult und wie du gesagt hast, gibt es ja auch schon einen riesigen Ermittlungsakt darüber. Wenn man schon so viel über die Arbeitsweise und auch über die Betrüger weiß, warum ist es so schwer, ihnen das Handwerk zu legen?
In dem Fall ist es so, dass man einfach Mehmet Kerem I einfach nicht zu fassen bekommt. Das zieht sich auch durch den Akt, dass man immer wieder probiert, mit den türkischen Behörden zusammenzuarbeiten. Es liegt auch ein europäischer Haftbefehl vor. Aber wenn man dem Staatsanwalt, dem Zuständigen Glauben schenken kann, und ich glaube, das stimmt auch einfach, das ist auch in anderen Ländern so, denkt die Türkei einfach nicht daran, ihn auszuliefern. Und wenn das wirklich stimmt, dass er über Kontakte zur türkischen Exekutive verfügt, ist es dann halt nochmal schwerer. Und das ist einfach das große Problem, dass man vor allem den Kopf der Geschichte nicht wirklich bekommt und dass dem anscheinend ja auch Wien schon langsam zu klein wird, weil er, da gibt es auch viele Indizien, schon sein Werk in Richtung Deutschland ausgeweitet haben dürfte. Und das ist das große Problem. Also man kriegt immer nur die Fische, die da sind und das sind eher die kleineren, die dann halt schon sehr nett aussagen, wie das dann dort ausschaut und so und wie man dort arbeitet und vor allem auch, wie das Geld in die Türkei kommt, weil irgendwie muss ja Mehmet Kerem I auch zu seinem Geld kommen. Aber das ist das große Problem. Also man bekommt ihn nicht zu fassen, man bekommt seinen Umkreis nicht wirklich zu fassen. Außer sie würden nach Wien kommen, dann glaube ich, geht das recht schnell. Aber man bekommt halt momentan nur die kleinen Fische.
Jan, wenn man davon ausgehen muss, dass diese Anrufe weitergehen, wie können sich denn dann ältere Menschen schützen?
Also im Grunde gibt es auch da recht simple Merkmale, an die sich ältere Damen und Herren eben halten können. Nämlich, Es passiert in der Regel nie, dass die Polizei anruft und sich nach dem Vermögen von Privatpersonen erkundigt beziehungsweise Geld fordert. Und was auch ganz wichtig ist, die Polizei kommt nie vorbei, um Geld von jemandem mitzunehmen. Ich glaube, das ist einmal ein wichtiger Indikator. Also sollte so ein Anruf kommen und das passieren, das passiert eigentlich nicht in der Realität. Das ist einmal ganz wichtig. Und falls man dann doch immer das Gefühl hat, okay, es könnte was in Gefahr sein oder es könnte tatsächlich irgendwas komisch sein, rät die Polizei einfach dazu, dass man sehr stark mit Freunden und Verwandten darüber spricht, das Gespräch sucht, kann diese Geschichte eigentlich wirklich stimmen, ist euch das schon mal passiert? Und dann wird man wahrscheinlich auch recht schnell drauf kommen, dass das einfach nie passiert, also in der Realität nie passiert. Dann ist es so, dass man, wie eh schon gesagt, einfach nie einem Anrufer Details über ein Vermögen oder über Wertgegenstände oder was man besitzt übermitteln sollte übers Telefon oder gar nichts nennen soll dazu. Dann auch ganz wichtig, was immer wieder passiert, man lässt einfach keine Fremden in seine Wohnung. Diese falschen Polizisten kommen leider Gottes immer wieder rein, weil die am Anfang vielleicht ein bisschen vertrauenswürdig wirken, aber vor allem, wie gesagt, die kommen in Zivilkleidung mit Baseballcap oder mit Sonnenbrille und kommen dann daher und zeigen halt eigentlich einen gefälschten Ausweis her, der, muss man sagen, nicht so schlecht ausschaut, weil ich glaube, niemand von uns weiß jetzt, wie ein Polizeiausweis ausschaut. Aber grundlegend kommen die in Zivilkleidung, die kommen ohne Uniform. Auch das ist ein bisschen schräg. Also ich glaube, gerade ältere Leute haben noch einen Blick dafür auf so offizielle Dinge, ob das jetzt ein Arzt ist im weißen Kittel und so weiter, ob das ein Polizist ist, der kommt immer in Uniform, der kommt einfach nie quasi mit einem abgetragenen T-Shirt, so. Und dann ist es generell so, dass man nie Geld an Unbekannte weitergibt. Das würde man sonst auch nie machen. Und sollte irgendetwas komisch sein oder einem etwas komisch vorkommen, sollte man aus Prinzip immer mal die Polizei anrufen. Das ist nie schlecht in der Hinsicht und sich vor allem auch einmal erkundigen, ob es diesen Polizisten wirklich gibt, weil manchmal verwenden sie schon richtige Namen, aber vielleicht nicht die richtige Polizeidienststelle. Und das wäre eigentlich auch ein Punkt, weil auf diesen Ausweisen steht immer die Nummer drauf von diesem Polizisten, auch die könnte man sich vielleicht aufschreiben, im Nachhinein vielleicht anrufen. Und sollte sowas überhaupt vorkommen, rate ich zum Auflegen, ganz grundsätzlich.
So kann man sich mal hoffentlich selber schützen und die Ermittler bleiben ja auch dran an dieser Bande. Vielen Dank, Jan-Michael Marchert, für diese Einblicke in deine Recherche.
Danke.
Danke Ihnen fürs Zuhören. Das war es erstmal mit Thema des Tages. Bleiben Sie jetzt aber noch dran. Gleich gibt es den Nachrichtenüberblick. Und da geben wir Ihnen unter anderem den Überblick über alles, was bisher zu den Schüssen, die am Donnerstagvormittag in München gefallen sind, bekannt ist. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in München schießt ein Mann Donnerstagvormittag um sich. Der Mann wird kurz darauf von der Polizei erschossen, sonst wird niemand verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind aber noch unklar. Offenbar hat es sich bei dem Mann um einen 18-jährigen Österreicher gehandelt. Er soll schon im Bereich des Islamismus auffällig geworden sein. Die Schüsse hatte er vor dem NS-Dokumentationszentrum und in der Nähe des israelischen Generalkonsulats abgegeben. Dort wurde zeitgleich dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft vor 52 Jahren gedacht, das sich heute jährt und das ja auch in München stattfand. Zweitens. Die erste Phase einer groß angelegten Polio-Impfkampagne im Gazastreifen ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO erfolgreich abgeschlossen. Vom 1. bis zum 3. September seien fast 190.000 Kinder unter 10 Jahren im zentralen Gazastreifen geimpft worden, heißt es. Im Juli waren ja Polioviren im Wasser in Gaza nachgewiesen worden. Ein Fall der auch als Kinderlähmung bekannten Krankheit ist bereits aufgetreten. Um einen größeren Polio-Ausbruch zu verhindern, soll die Impfkampagne jetzt auch auf den Süden von Gaza ausgeweitet werden. Und drittens zum Sport. Olympia gut und schön, aber kommende Woche muss Österreich einen wirklich ausgefallenen Titel verteidigen. In Frankfurt am Main findet die Straßenbahn-Europameisterschaft statt. Und das österreichische Team verteidigt dort tatsächlich Gold. Letztes Jahr in Ordea in Rumänien konnte niemand den rot-weiß-roten BIM-FahrerInnen das Wasser reichen. Heuer treten sie gegen 25 Teams aus ganz Europa an, und zwar in Disziplinen wie Geschicklichkeitsfahren, BIM-Billard und BIM-Bowling. Dafür wird jetzt schon fleißig trainiert. Unsere Kollegin Eva Plank hat das Team dort begleitet. Die ganze Reportage lesen Sie auf derstandard.at. Ebenso wie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Das war's mit Thema des Tages für heute. Und für mich und einige Kolleginnen und Kollegen geht's jetzt noch weiter zum Wiener Business Run. Da hätte ich eigentlich die Folge von unserem Schwester-Podcast Besser Leben schon etwas früher brauchen können, die heute rausgekommen ist. Da geht es nämlich darum, ob Höhentraining wirklich der Schlüssel zu besseren Trainingserfolgen ist. Unbedingt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung oder, wenn Sie uns unterstützen wollen, auch über ein Standard-Abo. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.